Ja, wir wollen nun weitermachen mit dem Römerbrief. Wir sind ja jetzt nach den Bibeltagen in Kapitel 12 stehen geblieben. Und ich würde gerne mit einem Vergleich anfangen. Und zwar hatten wir jetzt vor einigen Wochen ein Konzert vom Brassensemble hier. Ja, das ist ein Bild von einer Probe. Ja, also man sieht, die Ränge sind leer. Da sitzt jetzt niemand dran, keine Zuschauer. Und das war so die Aufbauarbeit. Das war die Vorbereitung für das Konzert. Also ich glaube, es gab viel zu wenige Proben, habe ich mir sagen lassen. Aber das darin bestand ja so die Hauptvorbereitung. Ja, die Proben, natürlich auch die vielen Jahre Musikunterricht, die die ganzen Bläser überhaupt davor hatten. Die ganzen Musiker. Also darum ging es, also viel Vorbereitung, damit am Ende, und jetzt zeige ich mal das Bild vom Konzert selbst, so sah das hier aus bei uns in der Gemeinde. Ja. Am Ende kam dann ein wunderschönes Konzert raus. Das wäre nicht zustande gekommen, wenn diese ganze Vorbereitung, ja, nicht nur die Proben, sondern auch davor, dass viele üben, wenn das nicht vorgegangen wäre. Wenn wir uns den Römerbrief anschauen, dann stellen wir fest, dass der ist so ähnlich aufgebaut. Also die Kapitel 1 bis 11, die wir uns jetzt schon ausführlich angeschaut haben, da geht es mehr oder weniger um die Theorie, da geht es um die Grundlage. Das ist die Vorbereitung, das muss man verstehen, damit am Ende, Kapitel 12 bis 16, zu denen wir jetzt kommen werden, damit am Ende ein wunderschönes Konzert rauskommt, damit am Ende ein sichtbares Ergebnis steht. Ohne die Vorbereitung, ohne das Wissen aus Kapitel 1 bis 11 ist kein Ausleben möglich. Das, was wir in Kapitel 12 bis 16 jetzt ausführlich sehen werden. Also hier geht es ums Praktische, um das praktische Ausleben dieser Wahrheiten aus Kapitel 1 bis 11. Ja, und da würde ich gerne Detlef zitieren, der jetzt die Bibeltage bei uns gemacht hat. Jetzt fangen wir an mit dem schwierigsten Teil des Römerbriefes, ja, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Kommen wir jetzt zu den schwierigsten Versen. Und das Motto der Bibel oder dieser Predigtreihe, da haben wir uns entschieden für die Aufteilung vor dem Plakat, das draußen hängt. Das Evangelium eint die Gemeinde. Das ist das Motto dieser Reihe. Warum? Wir wissen ja, wie die Situation in Rom war damals, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Unter anderem aus Kapitel 14 und 15 wissen wir das, dass die Christen untereinander zerstritten waren. Dass es Spannungen gab. Unter anderem wegen Lehrfragen, aber auch wegen einfach Traditionen. Und Paulus schließt diesen ausführlichen praktischen Teil in Kapitel 15, Vers 6 mit dem Vers, bevor er zu den ganzen Grüßen kommt und so weiter, 15, Vers 6, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Mit anderen Worten, unser praktisches Ausleben des Glaubens, also unsere unter anderem oder hauptsächlich unsere Annahme voneinander, zeigt, wie viel wir von der Theologie verstanden haben. Das zeigt, wie viel wir von Gnade, von Christus wirklich begriffen haben. Und weil die Gemeinde mit dem Gottesdienst beginnt, ja, weil wir auch hier im Gottesdienst sind, die Überleitung oder die Einleitung hatten wir schon gehört, soll es heute um das Thema Gottesdienst gehen. Und ich habe die ersten beiden Verse, die wir uns heute anschauen werden, unter das Motto gestellt, der wahre Gottesdienst. Dazu lese ich gerne Römer 12, 1 bis 2. Römer 12, die ersten beiden Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, ganz kurz, nur zwei Verse, in denen doch sehr, sehr viel Inhalt drinsteckt. Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Paulus beginnt damit, dass er die Geschwister in Rom, also Brüder meint natürlich Brüder und Schwestern, ermahnt. Ja, dieses Wort ermahnen oder auch, man könnte auch übersetzen, auffordern, oder auch bitten, je nach Übersetzung, das ist eigentlich dasselbe Wort. Ja, uns kommt beim Schlagwort Ermahnung ja oft so der erhobene Zeigefinger in den Sinn. Ist nicht unbedingt so. Ja? Also es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 27, Vers 33, das kann man nachlesen. Da geht es darum, dass Paulus Menschen auf einem Schiff bittet, die seit 2 Wochen nichts gegessen haben, endlich doch mal was zu essen. Und da heißt es, ich ermahne euch, Leute, esst bitte was. Also Ermahnung hat was damit zu tun, dass ich besorgt bin um den anderen, um seinen Zustand, um seinen geistlichen Zustand vielleicht auch. Ja, das ist heutzutage sehr, sehr unbeliebt. Ich meine, wer von uns, wann war das letzte Mal, dass du einen Bruder oder eine Schwester, wo du dir Sorgen machst, mal darauf angesprochen hast? Ich glaube, wir überlassen das oft so, ja, die Ältesten sollen das machen, weil ich möchte ja meine Beziehung zu dieser Person nicht belasten. Dass die Beziehung dieser Person mit Gott belastet wird, das ist jetzt nicht so schlimm, aber Hauptsache meine Beziehung zu ihr wird nicht belastet. Aber Tatsache ist, wir werden tatsächlich als Gemeinde, also es ist nicht nur der Paulus, dieser große Missionar, der hier ermahnen darf, sondern wir werden auch aufgefordert, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, uns gegenseitig zu ermahnen oder auch zu ermutigen. Ist dasselbe Wort. Uns gegenseitig helfen, dabei helfen, auf Jesus zu schauen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Deswegen vorbildlich, dass Paulus das hier tut. Wozu ermahnt er die Geschwister in Rom, eure Leiber darzustellen durch die Erbarmung Gottes? Erstmal dieses durch die Erbarmung Gottes. Das ist der Grund, warum sie das ganze Leben Gott zur Verfügung stellen sollen. Weil sie erlebt haben, dass Gott barmherzig ist. Weil sie Gottes Gnade erlebt haben. Also, weil ihr wisst, dass Gott barmherzig zu euch ist, weil ihr das erfahren habt, deswegen lebt anders. Deswegen stellt Gott euer ganzes Leben zur Verfügung. Das ist so die Logik hier. Und dass Gott barmherzig ist, das haben wir ja festgestellt, ausführlich. Also wenn man den ganzen Brief liest, haben wir gesehen, die ersten 3 Kapitel, wir Menschen sind durch und durch verdorben, ja, aber es gibt Gnade durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch irgendwelche Gesetze. Kapitel 5, Gott hat uns versöhnt mit sich, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Kapitel 6, wir haben eine neue Identität in Jesus, weil unsere alte, unsere sündige Natur am Kreuz hängt. Sie wurde begraben mit Jesus. Gott macht etwas völlig Neues in uns. Und Kapitel 8 dann, wir werden aufgenommen in Gottes Familie. Wir haben einen Geist der Sohnschaft von Gott. Wir werden zu Kindern Gottes. Und dann die Kapitel 9 bis 11 haben wir uns ja auch ausführlich angeschaut. Dieser wunderbare Plan Gottes mit der ganzen Welt, wo wir ein Teil davon sein können. Das sind die Erbarmungen Gottes, die Paulus hier meint. Davon redet er. Also wir sehen hier, der Brief ist aus einem Guss. Also man muss diese Erbarmungen Gottes verinnerlicht haben, darüber staunen und das wird dann zu Veränderungen in meinem Leben führen. Das wird dazu führen, dass ich mein Leben Gott komplett zur Verfügung stellen werde. Also wir sehen, können feststellen, so als ersten Punkt, der wahre Gottesdienst geht aus Gottes Barmherzigkeit hervor. Gottes Barmherzigkeit. Das ist die Ausgangslage für unseren Gottesdienst. Woraus geht der wahre Gottesdienst nicht hervor? Aus Angst vor Gottes Zorn geht der wahre Gottesdienst nicht hervor. Ja, ich habe Angst, dass Gott diese Barmherzigkeiten wieder wegnimmt. Deswegen strenge ich mich an, um Gott zu dienen. Darum geht es nicht. Aus Mitleid gegenüber Gott geht der Gottesdienst nicht hervor. Ja, Gott braucht mich in seinem Reich, der ist ja auf mich angewiesen, deswegen diene ich Gott. Auch darum geht es nicht. Auch nicht um Mitleid oder Schuldgefühlen gegenüber der Gemeinde. Ja, wenn ich mich nicht einsetze für Gott in der Gemeinde, dann verliert die Gemeinde einen wichtigen Mitarbeiter. Deswegen beteilige ich mich am Gottesdienst. Nein, auch darum geht es nicht. Und auch nicht irgendwelche selbstsüchtige Wünsche. Ich will meine Berufung, ich will meine Gaben entfalten in Gottes Reich. Und deswegen bringe ich mich ein für Gott. Auch darum geht es nicht. Ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes, durch Gottes Barmherzigkeit, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das ist die Grundlage für den wahren Gottesdienst. Was genau sollen wir jetzt tun? Wir sollen unsere Leiber Gott darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Unsere Körper sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Warum ausgerechnet Körper? Ja, weil der christliche Glaube sich nicht nur im Kopf abspielt. Weil es nicht nur um theoretische Wahrheiten geht, die man verinnerlicht, sondern das soll auch ins Herz rutschen und in die Hände gehen. Ja, das war sehr passend mit der Vorstellung dieser Arbeit. Und das war tatsächlich so, dass das Christentum sich immer ausgezeichnet hat durch praktische Nächstenliebe. Nie durch eine kopfmäßige Theologie, das gab es natürlich auch immer wieder, aber hauptsächlich waren Christen dafür bekannt, dass sie mit Händen und Füßen ihren Gottesdienst gefeiert haben, im Dienst der Nächstenliebe. Ja, also durch Körper, ja, ist ja logisch, wir haben den Körper und dadurch haben wir Kontakt zur Außenwelt, zum Nächsten. Und jetzt sagt Paulus hier, setzt eure Körper doch bitte ein, damit für andere Menschen etwas Gutes entsteht. Damit Gott dadurch geehrt wird. Also mit anderen Worten, wenn ich im Kopf weiß, ja, ja, als Christ muss ich den Nächsten lieben, aber mein Mund schlecht redet über diesen Nächsten. Wenn ich im Kopf weiß, ja, als Christ muss ich spenden, ja, aber meine Hand greift nicht zum Geldbeutel, sondern behält alles bei mir. Wenn ich im Kopf weiß, ich soll immer fröhlich sein als Christ, ich habe den größten Grund der Freude, aber meine Mundwinkel sind immer nach unten gezogen und ich habe immer was zu meckern. Wenn ich im Kopf weiß, ich soll dankbar sein, aber meine Augen gucken die ganze Zeit nur danach, was ich nicht habe, dann habe ich ganz wenig begriffen vom wahren Gottesdienst. Das ist nicht der Gottesdienst, um den es geht. Es geht nicht nur um das theoretische Kopfwissen, es geht um das Umsetzen mit allen Körperteilen. Und der Körper ist ja schon einige Male im Römerbrief vorgekommen. Ja, einige Stellen, die werde ich jetzt nicht ausführlich erläutern, aber wenn man den Römerbrief so am Stück durchliest, das zieht sich wie ein roter Faden. Also wir stellen fest, unsere Körper waren zu nichts zu gebrauchen, höchstens zu ganz schlimmen Dingen, kann man nachlesen, Kapitel 1. Und standen unter der Herrschaft der Sünde und plötzlich werden sie durch Gottes Geist, Kapitel 8, ja brauchbar für Gott. Und jetzt können wir unsere Körper Gott zur Verfügung stellen. Ja, wir erinnern uns vielleicht an Kapitel 6, stellt eure Körperteile Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Vielleicht erinnert euch an die Pfeile, an dieses Beispiel. Ja, der Glaube spielt sich mit unseren Händen ab, mit unseren Händen und Füßen, je nach Begabung. Aber niemals nur hier drin. Also dieses Darstellen, eure Leiber darstellen, dieses Wort kann auch meinen, etwas Gott weihen. Also so ein geistlicher Begriff und überhaupt so, das passt zu den ganzen anderen Worten hier, ja, heilig, Gott wohlgefällig, Opfer, Gottesdienst. Und es ist vielleicht überraschend, aber Paulus, ja, also der große Theologe Paulus, der redet ganz selten mit solchen Begriffen. Er erwähnt ganz selten solche Worte, solche frommen Vokabeln. Wie kommt er hier darauf? Ja, wir wissen, das sind so Stichworte aus dem Tempelgottesdienst von Israel. Ja, wir erinnern uns, Israel hat Gottesdienst im Tempel gefeiert. Das war das Haus, wo Gott gewohnt hat. Das ist so die Vorstufe vom Tempel, die Stiftshütte, großes Zelt. Und hier spielte sich der Gottesdienst ab. Das war der Opferaltar, da wurde dann was geopfert. Und also die Opfertiere, es gab einen Priester. Dort spielte sich damals der Gottesdienst ab. Und hier spielt Paulus darauf an. Und es ist interessant, ja, dass Gott, das fällt uns auf, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Gott das oft kritisiert an seinem Volk, dass Gott genau das bemängelt, diese ganzen Opferrituale. Obwohl sie eigentlich vorgeschrieben waren, damit Gott überhaupt in der Mitte seines Volkes leben kann, trotzdem ist Gott oft sehr, sehr kritisch, was die Opfergaben von seinem Volk angeht. Da gibt es auch sehr, sehr viele Stellen, unter anderem hier Hosea 8, Vers 13, das ist so ein kleiner Prophet, habe ich jetzt mal rausgepickt. Da sagt Gott, als Schlachtopfer meiner Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Das war erlaubt, das war gut. Aber der Herr hat kein Gefallen daran. Also diese ganzen Opfer von Israel, an denen hatte Gott kein Gefallen. Und hier macht Paulus, glaube ich, auch deutlich, ja, es kommt nicht darauf an, es kommt nicht auf diese Rituale an, die man einmal die Woche opfert und danach losgelöst von Gott weiterlebt. Es geht uns wirklich um das ganze Leben, das ein Gottesdienst sein soll. Und es verwundert nicht, Christen wurden im ersten Jahrhundert als Atheisten bezeichnet, also als Ungläubige. Warum? Ja, weil sie keinen Tempel hatten, weil sie keine Priester hatten, weil sie keine Opfer bringen mussten, so wie alle anderen Religionen. Es gab alles, das gab es alles nicht im Christentum. Und Gott macht auch deutlich, ihr braucht es auch nicht. Also ihr sollt auffallen, sehr wohl. Ja? Ihr sollt anders sein, aber ihr sollt nicht durch eure Opfergaben auffallen. Ihr sollt nicht durch eure prächtigen Tempel auffallen. Ihr sollt durch euer Leben auffallen, das anders sein soll. Deswegen ist hier auch die Rede vom lebendigen Opfer. Ja, ist ja eigentlich paradox, wenn etwas geopfert wird, dann stirbt dieses Opfertier. Das soll deutlich machen, ja, das soll nicht ein Opfer sein, das man einmal gebracht hat und fertig, sondern das soll ein immer wiederkehrendes Opfer sein. Nicht nur so eine Stunde die Woche bringe ich mal das Opfer und die anderen 167 Stunden, habe ich mal ausgerechnet, die lebe ich für mich selbst, sondern ja wirklich das Ganze, das soll ein lebendiges, ein beständiges Opfer sein. Und das ist laut Paulus der vernünftige Gottesdienst. Ja, was bedeutet das? Ja, das kann entweder die Bedeutung haben, je nach Übersetzung, also es kann sein, dass bei euch in der Übersetzung steht, das ist die einzige logische Schlussfolgerung, weil dieses Wort vernünftig, ja, das hat mit unserem Wort für Logik zu tun. Also wenn ich überlege, wie barmherzig Gott zu mir ist, die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass ich für diesen Gott leben möchte. Ist korrekt, ja, aber die andere Bedeutung, die auch gut ist, ist, das ist so die einzig wahre Art des Gottesdienstes. Das ganze Leben, das ist der wirkliche Gottesdienst, das ist der wahre Gottesdienst. Nicht die Rituale, nicht die religiösen Pflichten, das ganze Leben, wenn Gott im Leben eine Rolle spielt. Also nicht das, was man von anderen Religionen kennt, ja, vielleicht auch vom Judentum, sondern das Leben soll ein Gottesdienst sein. Das können wir auch hier festhalten als einen Punkt. Der wahre Gottesdienst spielt sich praktisch in unserem Alltag ab. Ich denke, das ist eine Warnung an uns, ja, verkopfte westeuropäische Evangelikale des 21. Jahrhunderts, also vor allem in uns, junge Generation. Also auch in uns, in unserem Gottesdienst, können viele, also von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, können viele religiöse Begriffe fallen. Auch hier kann sich alles theologisch korrekt anhören. Auch hier können wir ein Opfer einsammeln sogar. Wir können hier eine heilige Atmosphäre haben, durch Lobpreis oder so, oder durch den Chorgesang. Und es kann immer noch nichts mit unserem Alltag zu tun haben. Das ist dann nicht der wahre Gottesdienst, den Gott von uns erwartet. Ja, und da müssen wir von diesem Denken wegkommen, was schon angesprochen wurde. Das ist der Gottesdienst, der spielt sich nicht ab von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, es geht nicht darum, dass wir hier habe ich Zeit für Arbeit, hier habe ich Zeit für meine Familie, hier habe ich Zeit für meinen Hausbau und hier habe ich Zeit für Gott. Sondern diese Zeit mit Gott, die soll alle Lebensbereiche durchdringen. Ja, warum kommen wir als Christen am Sonntag dann überhaupt zusammen? Um uns für diesen Gottesdienst auszurüsten, um uns zuzurüsten für diesen wahren Gottesdienst unter der Woche. Also mit anderen Worten, es heißt nicht, Christen treffen sich sonntags von 10 Uhr bis 11.30 Uhr und feiern Gottesdienst, sondern eigentlich müsste es heißen, Christen feiern Gottesdienst von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. Und in dieser Zeit treffen sie sich noch und rüsten sich für diesen Gottesdienst zu. Also lasst uns daran denken, ja, der Gottesdienst spielt sich nicht nur hier ab, der Gottesdienst spielt sich ab am Montagmorgen, wenn du schon total um 8 Uhr schon total überfordert bist mit den ganzen Aufgaben, die diese Woche auf dich zukommen. Der Gottesdienst spielt sich ab am Dienstagabend, wenn in deiner Familie ein Konflikt eskaliert. Am Mittwochnachmittag, wenn du total unmotiviert bist und auch noch Hauskreis stattfindet, sowas Blödes aber auch, oder Bibelstunde. Am Donnerstagvormittag spielt sich der Gottesdienst ab. Wenn du vielleicht mitbekommst, dass deine Freundinnen über dich lästern. Am Freitagabend spielt sich der Gottesdienst ab, wenn deine pubertären Kinder dich total aus der Fassung bringen. Und am Samstag spielt sich der Gottesdienst ab, wenn du nicht weißt, was du mit der letzten verbliebenen freien Zeit, die du noch ein bisschen hast, anfangen sollst. Da spielt sich unser Gottesdienst ab. Und für mich ist das sehr ermutigend, ja, weil das bedeutet, dass ich Gott nicht nur hier begegne, nicht nur hier in diesem Rahmen und in dieser Uhrzeit, sondern genau in diesen Situationen, die ich aufgeführt habe gerade. Da können wir Gott begegnen, vielleicht sogar noch intensiver als hier im Gottesdienst. Das macht mir Mut. Und dass der Gottesdienst, der wahre Gottesdienst, nicht von irgendwelchen Profis gestaltet wird, sondern von uns allen. In unserem Alltag. Weiter lesen wir im zweiten Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Diese Welt, ja, oder andere Übersetzung ist auch dieses Zeitalter, das ist so dieses System, das nicht unter der Herrschaft Gottes steht. Ja, laut 2. Korinther 4, Vers 4 sogar unter einer dämonischen Herrschaft. Das ist die Welt, in der wir Christen leben. Und es geht hier darum, dass wir dieser Welt nicht gleichförmig sind. Ja, dass wir uns nicht an diese Welt anpassen. Wir sollen uns nicht anpassen an die ungläubige Welt. Hier habe ich mal ein Bild. Kennt ihr dieses Tierchen? Ja, ist ein Chamäleon. Chamäleon, ja, kein Kamel, Chamäleon. Also diese Tiere haben die Eigenschaft, die können die Farbe ihrer Umgebung annehmen, das wissen wir. Also hier sieht man das eher schlecht, weil der fällt schon sehr auf, aber normalerweise, wenn sie zum Beispiel im Grünen sind, dann werden sie grün. Wenn sie auf dem Sand sind, dann werden sie so Sandfarbe eben. Und hier fordert Gott uns auf, wir sollen eben keine Chamäleons sein. Uns nicht anpassen an die Umgebung, an die Formen, an die Ausdrucksformen dieser Welt. Also Jesus sagt deutlich in Johannes 17, ja, wir sind in die Welt gesandt. Wir gehören zu dieser Welt. Wir sollen nicht aus dieser Welt fliehen, aber wir sollen uns auch nicht anpassen, weil wir nicht von dieser Welt sind. Also hier heißt es mit anderen Worten, diese Welt hat die Kraft, uns in eine bestimmte Form zu pressen. Sei es durch Arbeitsplatz, sei es durch Tradition, durch Erziehung. Aber wir Christen sind sehr wohl selber dafür verantwortlich, ob wir uns davon anpassen lassen oder nicht. In anderen Worten, ich lasse es selber zu, passe ich mich an oder passe ich mich nicht an. Es geht nicht um diese böse Welt da draußen, von der wir uns hüten sollen. Es geht um die böse Welt hier drin in erster Linie, vor der wir uns hüten sollen. Das sagt Petrus zum Beispiel auch im ersten Petrusbrief. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Also die Begierden, sogar denen können wir uns anpassen. Also die Welt ist hier in uns drin eigentlich. Also mit anderen Worten, nicht die Umgebung passt uns ihr an. Nicht die böse Welt macht uns zu dem, was wir sind. Nicht die böse Welt bringt uns zum Sündigen. Nein, wir passen uns an diese Welt an. Wir werden freiwillig zu solchen Chamäleons. Ja, das ist interessant. Wir werden hier nicht aufgefordert, aus der Welt zu fliehen, uns irgendwie sektenhaft abzuschotten, irgendwie auf die Entrückung zu warten. Nicht darum geht es. Es geht darum, dass wir uns nicht anpassen. Und da bringt auch Abschottung von ungläubigen Menschen, von diesen bösen Heiden da draußen, bringt nichts, ja, wenn ich in meinem Herzen trotzdem die ganze Zeit Einflüsse von der Welt zulasse. Also wir sehen, der wahre Gottesdienst passt sich nicht den Menschen an. Der wahre Gottesdienst passt sich nicht den Menschen an. Und das kann unseren Gottesdienst hier betreffen. Ja, auch wir als Gemeinde stehen in der Gefahr, dass wir uns vom Zeitgeist anpassen lassen. Wie ist der Zeitgeist zurzeit? Möglichst wenig nachdenken, weil sonst stellt man ja fest, dass man falsch lebt, sondern sich mit irgendwelchen Gefühlen lieber betäuben oder anderen Mitteln. Und so, das schleicht sich auch auf geistlichen Wege auch in die Gemeinden. Ja, ich habe es neulich so einen Pastor gehört, oder nicht direkt von ihm, aber von einem, über einen Pastor, so ein ICF-Verschnitt, hat gesagt, ja, unsere Gemeinde, an zwei Säulen gibt es nichts zu rütteln in unserer Gemeinde. An der Bibel und am Lobpreis. Wo ich sage, okay, das eine ist 2000 Jahre alt, das andere ist eine Modeerscheinung von ein paar Jahrzehnten. Das auf eine Stufe zu stellen, das ist sehr ignorant. Oder ein Bibelschullehrer in Deutschland, ja, von einer sehr bekannten evangelikalen, also bibeltreuen Bibelschule, sagt, die Bibel ist eine von vier Möglichkeiten, wie Gott zu uns spricht. Eine von den vier Hauptmöglichkeiten. Das ist so der Zeitgeist dieser Welt, der sich auch in unsere Gemeinde einschleichen kann. Aber ich denke, weil der Gottesdienst ja unseren ganzen Alltag betrifft, geht es darum, dass auch wir im Alltag uns nicht anpassen an die Menschen, an die Umgebung. Und das meint, glaube ich, nicht in erster Linie, dass wir die gleichen Frisuren haben oder den gleichen Musikgeschmack wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, hier geht es wirklich um die Lebenshaltung, um die Gewohnheiten, die man hat. Ja, wo passen wir uns an? Wo unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht von ungläubigen Menschen? Vielleicht ist es die Art und Weise, wie wir über andere reden. Vielleicht ist es Unversöhnlichkeit. Vielleicht ist es dieser Materialismus, die Genusssucht, so eine Selbstoptimierung. Hauptsache, das Leben gewinnt immer noch mehr an Qualität. Deswegen sind unsere sozialen Netzwerke, auch von uns Christen, ja voll von was? Ja, von unseren tollen Autos, von unseren tollen Häusern, unseren tollen Babys, unseren tollen Hunden und Katzen. Ja, ist alles nicht verkehrt. Ja, aber warum machen wir das? Was verfolgen wir damit für ein Ziel? Unserem tollen Essen, ja, überhaupt so Thema Essen, da frage ich mich manchmal auch, also wie viel unterscheidet uns da noch von Nichtgläubigen, wenn jeder WhatsApp-Status dann hier Bier und Torten und was weiß ich was alles, All-You-Can-Eat-Buffet, ich meine, was denken Nichtgläubige? Natürlich, die denken, dass wir normal sind, ja, aber ich meine, das zeigt ja auch, von was unsere Herzen voll sind. So ein Stück weit. Die Genusssucht, in der wir leben. Individualismus, ja, auch im Glauben, auch im Geistlichen. Ja, und dann macht man solche Glaubenskurse, die die persönliche Entfaltung der eigenen Spiritualität bringen. Das Ganze ist noch so heilig, fromm verpackt. Und Gott macht uns Mut, also ich weiß nicht, was es bei dir ist, ich kann nur in mein Herz hineinschauen, aber Gott macht uns allen Mut zu überprüfen, wo, in welchen Gewohnheiten, in welchen Bereichen des Lebens könnte es sein, dass ich hier mich überhaupt schon aufgehört habe, mich zu hinterfragen, sondern einfach nur das mache, was meine Umgebung macht. Es kann auch die Art und Weise sein, wie ich auf der Arbeit rede. Wenn meine Kollegen alle so reden, dann rede ich auch so. Es kann die Haltung zu bestimmten Dingen sein. Meine Dankbarkeit oder auch Nicht-Dankbarkeit. Und das hat was mit unserem letzten Punkt zu tun, ja. Nämlich wir sollen uns, anstatt uns anzupassen, sagt hier Paulus, sollen wir uns verwandeln. Ja, werdet verwandelt. Nicht verwandelt euch. Es geht nicht darum, dass wir das irgendwie aus eigener Kraft tun. Es geht darum, dass wir uns von Gott verwandeln lassen. Ja, was bedeutet das? Und das ist jetzt relativ wichtig. Also das Wort kommt unter anderem vor in 2. Korinther 3, Vers 18. Das würde ich gerne mal vorlesen, 2. Korinther 3, Vers 18. Sehr schöner Vers, einer meiner Lieblingsverse. Und da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Mit anderen Worten, wir schauen uns die Herrlichkeit von Gott an und wir werden verwandelt. Wir werden Gott ähnlicher oder Jesus ähnlicher. Das ist das, was wir im ersten Lied gesungen haben. Ja, Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Ich glaube, so hieß es sinngemäß. Diese Wahrheit. Also wir sehen, es gibt eine geistliche Verwandlung im Leben von Gläubigen. Wir werden Gott immer ähnlicher. Das haben wir auch schon im Römerbrief festgestellt. Römer 8, Vers 29. Die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also wir werden immer mehr wie Jesus. Eine geistliche Verwandlung. Ja? Und dann spricht die Bibel auch noch ganz klar von einer körperlichen Verwandlung. Unter anderem in 1. Korinther 15, dieses Kapitel, wo Paulus sehr, sehr ausführlich über die Auferstehung der Toten spricht. Und dort heißt es, wir werden, egal ob lebendig oder tot, aber wenn wir an Christus glauben, werden wir verwandelt werden. Wird der Tod nicht mehr über uns herrschen. Und die Sünde genauso wenig. Das heißt, wir Christen sind auf einem Prozess oder in einem Prozess der Verwandlung, erstmal geistliche Verwandlung und dann aber auch am Ende der Zeiten diese hundertprozentige, leibhaftige Verwandlung. Und wir werden hier eingeladen, an diesem Prozess mitzumachen. Dieses griechische Wort, also wie gesagt, ich bin kein großer griechischer Experte und auch kein Fan davon, dass man mit Fremdworten hier von der Kanzel runterschmeißt, aber trotzdem ist es interessant, ja, dieses Wort für verwandeln, das haben wir bis heute noch in der Biologie, das Wort Metamorphose. Metamorphose. Ich weiß jetzt nicht, ob Biologie-Experten hier sind, Frau Dück, nicht da, oder Herr Penner. Also Metamorphose, das kennen wir aus der Biologie. Es geht darum, dass ein Lebewesen sein Aussehen völlig verändert. Ja? Also hier sehen wir es am Beispiel einer Kaulquappe. Eine Kaulquappe, die zum Frosch wird. Also so eine Kaulquappe, bestimmt habt ihr die schon mal in echt gesehen, das sieht aus wie ein Wurm. Ja? Das atmet mit Kiemen unter Wasser. Und so ein Frosch, und auf dem Weg zum Frosch, zum Erwachsenenstadium, da durchläuft es verschiedene andere Stadien, unter anderem entwickeln sich die Kiemen zurück. Das Atmen dann durch Lungen. Unter anderem ja, fällt der Schwanz ab oder wird immer kürzer und die Gliedmaßen entwickeln sich. Verwandlung. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, ja, auch für unser geistliches Leben, weil auch wir im Glauben so eine Metamorphose erleben. Eben diese geistliche Verwandlung, Jesus immer ähnlicher werden in unserem Wesen und dann die letzte Stufe, die vollständige körperliche Verwandlung. Ja, das sind die Verse, die ich vorhin schon zitiert hatte. Das heißt, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, zu dem zu werden, was wir eines Tages in alle Ewigkeit werden werden. Wir werden jetzt zu dem, was wir eigentlich sind, wozu wir bestimmt sind. Ich glaube, manchmal vergessen wir Christen, ja, dass wir nicht mehr hier sind, sondern wir sind schon auf dem Weg, wir sind schon deutlich weiter, aber uns zieht es zurück. Uns zieht es zurück in dieses Kaulquappenstadium. Wir wollen wie ein Frosch, der zu einer Kaulquappe werden will. Was passiert, wenn ein Frosch wieder unter Wasser anfangen möchte zu atmen? Er stirbt. Das geht nicht. Genauso auch für uns Christen. Das ist unmöglich, in einen früheren Zustand zurückzukommen. Deswegen sollen wir nicht so tun, als ob wir dazugehören. Ja, und deswegen, wenn die Gewohnheiten in unserem Leben kommen, aus diesem Leben hier, nicht aus diesem hier, muss uns deutlich werden, das passt nicht mehr zu uns. Wenn wir uns dann irgendwelche, dann nehmen wir zwei Beispiele, wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue mit irgendwelchen okkulten Elementen, Da weiß ich doch ganz genau, das ist aus dieser Welt, aus der ich herausgerettet wurde. Was zieht mich noch in diese Welt? Oder ein Beispiel vielleicht für die ältere Generation, jemand hat mich verletzt und die Beziehung ist jetzt aus mit dieser Person. Und anstatt das anzusprechen, statt das in aller Ruhe zu klären, ich mache dicht, ich gehe dieser Person aus dem Weg, bin nicht bereit zu vergeben. Auch etwas aus unserem alten Leben, wo es uns hineinzieht. Und dann kein Wunder, ja, dass wir dann feststellen, ja, warum erfüllt uns der Glaube dann nicht? Warum erlebe ich dann so wenig mit Christus im Alltag? Ja, weil ich zu Kaulquappe wieder werden will. Weil es mich irgendwo hinzieht, wo ich eigentlich nicht hingehöre. Und das Gute ist, dass wir nicht in diesem Zustand bleiben müssen. Ja, was ist denn mit dieser Erneuerung der Gesinnung gemeint? Ja, die Gesinnung, das ist sowas wie die Schaltzentrale des Menschen. Ja, aus dieser Gesinnung oder aus dem Denken, daraus folgt das Handeln. Hier haben wir auch in Kapitel 1 haben wir gelesen, dass unser Sinn, der menschliche Sinn, der ist verdorben durch und durch. Und daraus kommen dann die ganzen schlechten Taten. Ungerechtigkeit, Bosheit, Neid, Stolz und so weiter. Und jetzt gibt uns Gott die Möglichkeit, da rauszukommen. Ja? Und nicht, indem wir uns ein christliches Verhalten antrainieren, nicht indem wir irgendwie gesetzlich ein besseres Leben führen, sondern indem Gott unser Denken von innen nach außen erneuert und verändert. Also es geht nicht um Einhalten von Geboten, es geht um eine völlige Umgestaltung unseres Denkens. Und das Ergebnis ist, plötzlich können wir prüfen und können wir auch dem zustimmen und danach leben, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dann bekommt unser geistiges Leben diese Qualitätssiegel. Ja. Interessant ist, dass dieser Wille Gottes, den Paulus hier anspricht, das hat gerade im Römerbrief, hat das immer nur zu tun mit der persönlichen Lebensführung. Also Gottes individueller Plan für ein Leben. So lesen wir zum Beispiel in Kapitel 1, dass Paulus betet, ob das nicht endlich der Wille Gottes ist, dass Paulus nach Rom kommen kann. Also darum geht es beim Willen Gottes. Also hier sehen wir, Gott hat nicht nur, es geht natürlich nicht um einen mysteriösen, so einen Zauberweg, den man rausfinden muss. Sonst irrt man irgendwie sinnlos umher. Aber es geht auch nicht um Gottes Ratschluss mit der ganzen Welt. Es geht wirklich um den Willen Gottes für dein und mein Leben. Und das können wir rausfinden. Ich finde es sehr ermutigend zu wissen, ja, dass Gott nicht nur einen teleskopischen Plan mit der ganzen Welt hat, wie wir in Römer 9 bis 11 festgestellt haben, ja, sondern Gott hat auch einen Plan mit jedem von uns. Ja, so richtig mikroskopisch. Gott hat nicht nur die Galaxien in seiner Hand, auch jede Zelle unseres Körpers. Und diesen Willen Gottes, den gilt es herauszufinden, wenn wir uns erneuern lassen. Ich denke, wie sieht es dann praktisch aus, dass wir den Willen Gottes rausfinden? Das ist ja so die spannende Frage. Also ich glaube nicht, dass man dann plötzlich die Bibel aufschlägt und überall steht dann dein Name drin. Und das hast du zu tun. Ich habe es mal probiert, habe ich nicht gefunden. Außer in 1. Timotheus, da steht irgendwas, Alexander habe ich dem Satan übergeben. Nicht so praktisch. Aber sonst habe ich noch nie meinen Namen gelesen in der Bibel. Und das ist auch gut so, weil sonst wäre das, was wäre das sonst? Das wäre wieder Gesetzlichkeit. Und darum geht es ja nicht. Sondern ich glaube, dass man Gottes Stimme viel, viel indirekter wahrnimmt. Man hört Gottes Stimme indirekt. Indirekte Kommunikation ist uns ein Begriff, ja, also dieses typische Beispiel, ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, der Mülleimer ist voll. Ja. Was wurde damit gesagt? Der Mülleimer ist voll. Ja. Ja, natürlich nicht, indirekt wurde gesagt, kannst du bitte den Müll raustragen. Und das ist auch was Gutes, weil unsere Beziehungen leben von dieser indirekten Kommunikation. Ja, also mit meinem besten Freund Albert, also wir brauchen uns manchmal nur anzuschauen und wir wissen schon, was ich weiß, was er denkt, ich weiß, was er denkt, er weiß, was ich denke. Braucht man nicht mal drüber zu sprechen. Ja, genauso muss ich auch meine Freundin Isi nicht jedes, oder sie muss mir nicht sagen, ja hier, Alex, jetzt bräuchte ich mal wieder so ein Kompliment oder jetzt bräuchte ich mal wieder eine Aufmerksamkeit. Ich muss doch von selbst auf sowas kommen. Und das macht doch die Beziehung aus. und nicht Einhalten von Gesetzen. Und warum sollte das im Glauben anders sein? Ich finde den Willen Gottes, es ist dann möglich und Gott zeigt dann Dinge auf in meinem Leben, welche Entscheidungen ich treffen soll, welche Richtung ich einschlagen soll, wie ich mich konkret in einer Situation zu verhalten habe. Und mit diesem letzten Punkt schließe ich, der wahre Gottesdienst ist eine ständige Veränderung hin zu Gott. Das heißt, wenn man zu Jesus gehört, da wird es immer eine beständige Veränderung Richtung Jesus geben, ja, wenn wir in diesem Prozess der Erneuerung leben. Und dann wird sowas wie Langeweile oder Routine im Glauben eigentlich gar nicht geben, weil es ja ständig Veränderung gibt, weil es immer Verwandlung gibt. Und es kann sein, dass diese Veränderung nicht von heute auf morgen passiert. Ja, so eine Kaulquappe braucht auch, ich weiß gar nicht wie lang, aber auf jeden Fall wird eine Kaulquappe nicht von heute auf morgen zum Frosch. Ja, und deswegen können wir auch Mut haben, auch Gott die Zeit zu geben, die er braucht, um uns zu verändern. Da können wir auch geduldig sein mit uns selbst, wenn sogar schon Gott geduldig mit uns ist. Das ist nicht ermutigend. An uns liegt es nur, dann Schritte zu gehen, die jetzt gerade dran sind. Ja? Und da frag einfach mal Gott, was ist für mich jetzt dran? Wo hättest du gern Veränderung in meinem Leben? Frag deinen Freund, frag deinen Mentor, frag die Ältesten um Rat, wo Veränderung dran ist. Wir werden erleben, wie Veränderung in unserem geistlichen Leben stattfindet. Und wie das konkret, wie das praktisch aussehen kann, das werden wir in den Predigten in den nächsten Wochen sehen, wo dann dieser praktische Teil ausgelegt wird. Ja, ich fasse das Ganze noch einmal zusammen. Der wahre Gottesdienst geht aus Gottes Barmherzigkeit hervor, spielt sich praktisch im Alltag ab, passt sich nicht den Menschen an und ist eine ständige Veränderung hin zu Gott. Und wenn ich mir das so anschaue, dann werde ich an etwas erinnert, oder besser gesagt an jemanden, nämlich an Jesus Christus selbst. Wenn ich das so sehe, er, der Inbegriff der Barmherzigkeit Gottes, der wirklich ganz praktisch auf die Erde gekommen ist, der sein Leben hingegeben hat, der uns nicht nur theoretisch geliebt hat, sondern mit seinem ganzen Leib. Und dass es dazu geführt hat, dass er am Kreuz von Gott verlassen starb, damit wir Veränderung erleben können hin zu Gott, damit wir in diesen Prozess mit eingenommen werden. Wenn wir uns diesen Jesus anschauen und seine Gnade neu in Anspruch nehmen, dann haben wir auch im Alltag die Kraft, diesen wahren Gottesdienst zu feiern. Amen.